Und jetzt möchte ich zusammen mit euch unseren heutigen Gastsprecher begrüßen. Ja? Wir kennen uns schon seit vielen Jahrzehnten. Ja. Er ist nämlich mein kleiner Bruder. Auch wenn er größer ist als ich. Ja, er ist mein kleiner Bruder und ich kann sagen, das Großartigste, was er in meinem Leben bewirkt hat, war, dass er mich im zarten Alter von ungefähr 25 Jahren zum Herrn geführt hat.
Amen.
Er hat mich zu Jesus geführt. Ja. Und das hat mein Leben nachhaltig und dauerhaft verändert.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ja, du bist mir da vorangegangen an diesem Punkt und das ist immer noch eine Freude. Ich stelle ihn euch kurz vor, verheiratet, zwei Kinder und wir sind ja insgesamt fünf Kinder in der Familie und er hat es am weitesten gebracht mit den Enkelkindern. Er ist nämlich schon siebenfacher Großvater. Ja. Also er hat seinen Kindern beigebracht, seid fruchtbar und mehrt euch. Also gut. In seiner knapp bemessenen Freizeit schreibt er mal Gedichte in fränkischer Mundart. Aber meistens ist er im Auftrag des Herrn unterwegs und das seit über 30 Jahren. Er arbeitet für Open Doors, einem christlichen Hilfswerk, und unterstützt verfolgte Christen in seiner Tätigkeit als Pressesprecher und Öffentlichkeitsreferent. Und jetzt freuen wir uns auf die Botschaft, die du uns mitgebracht hast. Go for it.
Dankeschön. Dankeschön, Willi. Danke. Ja, ich freue mich sehr, bei euch hier in Kassel zu sein. In der Gemeinde war ich tatsächlich schon viele, viele Jahre nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal irgendwann vor 30 Jahren oder so, 25 Jahren hier in Kassel in der Gemeinde. Willi sehe ich natürlich ab und zu. Und ich freue mich vor allem, dass ihr eure Türen geöffnet habt für unsere Brüder und Schwestern weltweit. Jesus baut seine Gemeinde. Hier in Kassel, über Kassel hinaus, in Deutschland und in jedem Land dieser Erde. Und es ist ein riesiges Abenteuer, das mitzuerleben, wie Jesus seine Gemeinde baut. Und heute schauen wir dabei in Länder, in denen Christen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus verfolgt werden. Das sind überaus schwierige Situationen. Das ist eine Bedrängnis, wie wir auch hier schon auf der Folie sehen, große, wie wir noch nicht sehen, hoffentlich gleich sehen werden. Okay. Ja, das ist nicht ganz so, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe, macht aber nichts. Ich mache trotzdem weiter. Das wird schon noch irgendwann im Laufe des Vormittags klappen. Große Bedrängnis, großer Glaube, so habe ich, ja, jetzt sehen wir was. Große Bedrängnis, großer Glaube, so hatte ich meine Predigt überschrieben, um damit euch zu verdeutlichen, einmal die große Verfolgung, in der unsere Brüder und Schwestern sich bewegen und dann auch den enormen Glauben und ich will noch einen anderen Begriff dafür verwenden, die enorme Widerstandsfähigkeit, die sie in dieser Situation aufweisen. Ich möchte gleich auch an der Stelle eine kleine Brücke schlagen zu der aktuellen Situation, die wir hier in Deutschland und auch natürlich weltweit haben, mit der Pandemie, Corona, wo wir uns ein wenig eingeschränkt erleben müssen, auch was Gemeindeleben, was Privatleben natürlich angeht, wo wir vielleicht ein kleines Gespür kriegen dafür, was Bedrängnis bedeutet, dass du eben ja in verschiedenen Lebensbereichen nicht so agieren kannst, wie du das möchtest und damit auch das Bild öffnen dafür, wie Christen weltweit, die in der Verfolgung sind, eine Bedrängnis erleben, die tatsächlich oft alle ihre Lebensbereiche erfasst. Und damit auch möchte ich hinweisen auf die erste Lektion, die wir lernen in der Pandemiezeit, die ist uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was Jesus sagt, ihr werdet Bedrängnis haben. Ihr werdet Bedrängnis haben, das ist für uns normalerweise weit weg. Das ist Ägypten oder Nigeria oder Nordkorea oder Saudi-Arabien. Aber ihr werdet Bedrängnis haben, das betrifft natürlich auch uns hier in Kassel. Große Bedrängnis, großer Glaube. Da möchte ich auch gleich auf eine theologische Situation hinweisen. Großer Glaube kommt nicht aus der Bedrängnis. Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Aber, und wenn wir jetzt auf die nächste Folie schauen mit dem Weltverfolgungsindex, das sind die 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Weltweit sind es weit mehr als 50 Länder, in denen Christen verfolgt werden. Das sind die stärksten Länder. Manche fragen uns, wie kann es sein, dass Christen dort so eine enorme Widerstandskraft oder auch so einen großen Glauben an den Tag legen, wo sie ja oft in sehr schwierigen und prekären Situationen leben. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie es von klein auf gewohnt sind, dass sie sich immer wieder neu entscheiden müssen, sich zu Jesus zu bekennen. Das heißt, ihre Überzeugung zu Jesus Christus, ihr Bekenntnis zu Jesus Christus wird immer wieder herausgefordert. In gesellschaftlichen Situationen, in politischen Umständen, im ganz persönlichen Umfeld, in der Familie oder vielleicht im Stamm, auf dem Arbeitsplatz. Und immer wieder sind sie gefordert, sich dazu zu bekennen, du bist wirklich Christ? Und sie wissen in dem Augenblick, wo sie das bejahen, welche Nachteile das mit sich bringt. Und sie bejahen das und sie stehen dazu und sie stehen dazu. Und das hat dann zur Folge, dass eventuell sie ihren Arbeitsplatz verlieren, ihnen die Wohnung gekündigt wird, sie vielleicht sogar ermordet werden, dass es Anschläge auf Kirchen gibt und viele andere Auswirkungen. Und weil sie das gelernt haben in ihrem Leben, immer wieder zu sagen, ja, ich bekenne, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Christus. Weil das ihr regelmäßiges Bekenntnis geworden ist, ist das dann auch in Drucksituationen so, dass sie sagen, du bist der Christus. Ich denke an viele Situationen, ich könnte Beispiele bringen bis heute Abend, wo sie aufgefordert werden, Christen im Nahen Osten, Christen in Nigeria und in anderen Ländern, sagt einem Jesus ab. Und sie sagen Jesus nicht ab. Und wir werden dazu später auch gleich noch ein Beispiel hören. Sie sind bereit, lieber ihr Leben hinzulegen, nicht weil sie lebensmüde sind, sondern einfach weil ihre Beziehung zu Jesus so aufrichtig, so elementar, so echt, so nachhaltig und so tief ist, dass sie sagen, ich bin bereit oder es gibt etwas, was wertvoller ist als mein Leben. Und das ist meine Überzeugung, mein Glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Das weiß ich. Und du kannst mich foltern. Du kannst meine Familie ermorden, das macht mich alles sehr traurig, aber das wird mich nicht dazu bringen, dass ich Jesus verleugnen werde. Und in diesen 50 Ländern, die wir sehen, ist eine der ganz großen Bewegungen, dass, also was wir im letzten Jahr wahrgenommen haben als Open Doors, wir untersuchen jedes Jahr mehr als 50 Länder, Open Doors ist in 60 Ländern weltweit tätig, wir führen dort Hilfsprojekte durch in ganz vielfacher Art und Weise, wir unterstützen verfolgte Christen, wir unterstützen Christen, die inhaftiert sind wegen ihres Glaubens, wir unterstützen Witwen und Waisen, wo der Vater oder die Eltern ermordet wurden, weil sie sich zu Jesus bekennen. Viele, viele Projekte, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen will, aber ich möchte euch da hinweisen auf unsere Website, bitte macht euch da kundig. Aber ich möchte jetzt mit euch einen kleinen Rundflug machen und wir schauen in unterschiedliche Situationen rein, wie es unseren Brüdern und Schwestern weltweit geht. Und es ist tatsächlich so, dass viele Jesus nachfolgen unter Lebensgefahr. In den 50 Ländern, die wir gerade gesehen haben auf der Karte, da leben etwa in diesen 50 Ländern werden etwa 260 Millionen Christen erleben ein hohes bis extremes Maß an Verfolgung. Und ein extremes Maß kann dann eben so aussehen, dass sie ermordet werden wegen ihres Glaubens oder unter Lebensgefahr Jesus nachfolgen. Und Nordkorea steht schon seit 2002 dabei auf Platz 1. Und wenn wir in diese Länder hineinschauen, dann ist es immer so, dass für uns das allerwichtigste Augenmerk auf die Gemeinden dort in diesen Ländern ist. Open Doors arbeitet zusammen mit allen christlichen Kirchen. Wir sind ein überkonfessionelles Hilfswerk. Und wir stehen in diesen Ländern mit allen Kirchen im Austausch, um zu erfahren, wie es den Christen dort geht. Und unsere Aufgabe besteht als Open Doors darin, die Kirchen in diesen Ländern so zu unterstützen, dass sie ihrem Auftrag von Jesus weiter nachkommen können. Und dabei ist die allerwichtigste Frage: Hat dieses Mädchen schon von Jesus gehört? In Nordkorea werden die Christen am stärksten verfolgt. China, sicherlich habt ihr in den Medien schon viel über die Entwicklung dort gehört, über Sinisierung, über Videoüberwachung, über die Kameras, die im ganzen Land installiert sind. Und das betrifft natürlich auch die Gemeinden. Nur ein paar ganz wenige Punkte, was die Gemeinde angeht. Kindern unter 18 Jahren, das muss vor jeder Kirche, muss so eine Tafel aufgestellt sein, Kindern unter 18 Jahren ist der Zutritt zu Kirchen verboten. Kein Evangelium für diese Generation. Und das gilt auch zu Hause. Kindern und Jugendlichen ist es verboten, das Evangelium zu hören oder es an sie weiterzugeben. Das Zweite ist Überwachung aller Gottesdienste. Praktisch in jedem Gottesdienst ist es so, dass vorne Kameras im Altarraum oder im Bühnenraum installiert sein müssen, die alles überwachen, wer kommt rein, wer geht raus, was wird gepredigt. Und auch um das vom Geistlichen her noch zu verdeutlichen, Bilder von Jesus oder Kreuze müssen abgenommen werden. An dessen Stelle müssen Bilder von Xi Jinping oder von Mao Zedong aufgehängt werden. Wir wissen von mehreren Gemeinden, da mussten die 10 Gebote abgenommen werden. Dafür werden Weisheitssprüche von Xi Jinping aufgehängt. So, es ist praktisch ein Kampf um die Herzen der chinesischen Christen. Und ich gebe euch dazu noch ein praktisches Beispiel. In mehreren Provinzen wurden die Rentner angeschrieben. Und den Rentnern wurde gesagt, von wem erhältst du deine Versorgung? Deine staatliche Rente, die kommt doch von der Regierung. Also in Zukunft fordern wir dich auf, dass du Xi Jinping dankst dafür, dass er dich versorgt. Und dann kommen Mitarbeiter von der Religionsbehörde in die Wohnungen dieser Rentner. Sie schauen sich da um, sie sehen vielleicht eine Bibel auf dem Tisch oder sie sehen einen christlichen Wandkalender oder sonst irgendetwas. Und sie sagen dann zu diesen Christen, die Bibel ist konfisziert, der Wandkalender natürlich auch. Und wenn wir dich noch einmal dabei erleben, dass du eine christliche Versammlung besuchst, dann wird dir deine Rente gestrichen. Es ist also existenziell. Und in Zukunft wirst du Xi Jinping danken dafür, dass die Regierung dich versorgt und nicht, und das wortwörtlich, und nicht deinen Jesus. Also wir sehen, worum es geht, die geistliche Implikation dahinter. In Indien haben wir eine ähnlich gelagerte Situation. In China ist es eben der Kommunismus als Ideologie, die alles überlagert. In Indien ist es der religiöse Nationalismus, die Hindutva-Ideologie, die ganz schlicht auf den Punkt gebracht besagt, jeder Inder muss ein Hindu sein. Wir haben in Indien mehr als 60 Millionen Christen und ein Abgeordneter sagte, bis Ende 2021 wird es in Indien nur noch Hindus geben. Wir erleben das jede Woche, Berichte von Gemeinden, von Kirchengemeinden, die überfallen werden, christliche Dörfer bzw. christliche Familien in Dörfern, die überfallen werden, christliche Familien, die vertrieben werden, jetzt gerade erst wieder Ende September, wo dann Christen beschuldigt werden, weil ihr in unserem Dorf seid, hören unsere Götter unsere Gebete nicht mehr. Euer Glaube ist daran schuld, dass die Seuche über uns gekommen ist. Wir fordern euch auf, das Dorf zu verlassen. 15 Familien. und als die Familien, und wir fordern euch auf, entweder Jesus abzusagen oder das Dorf zu verlassen. Jesus wollten sie nicht absagen, also ging man hin und hat ihre Häuser zerstört mit großer Brutalität. Die betroffenen Familien haben uns berichtet, innerhalb von einer ganz kurzen Zeit kamen 2.000-3.000 Menschen zusammen und sie sind dann gegen die christlichen Familien vorgegangen. Wenn keine Polizei da gewesen wäre, haben sie uns gesagt, hätte es Tode gegeben. Und wir sehen schon an diesen wenigen Beispielen, dieser Mann stört. Jesus stört. Das Kreuz stört. Dieser Jesus muss weg. Das ist die eigentliche Ursache dahinter. Und Jesus sagt, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst, sie hat mich vor euch gehasst. Und dann sagt er weiter, und das zeigt uns, woher Christenverfolgung kommt. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt euch als das ihre lieben. Weil ich aber euch erwählt habe, deswegen hasst euch die Welt. Ebenfalls Kirchen werden zerstört in der Sahelregion. Das war im letzten Jahr zum ersten Mal so in dieser Intensität der Fall in Burkina Faso, in Mali, in den umliegenden Ländern, wo es überwiegend Überfälle auf Gottesdienste gegeben hat. Die Pastoren werden ermordet und das Ziel derer, die diese Angriffe durchführen, ist, der Hirte soll ermordet werden, damit die Herde sich in alle Winde zerstreut. Ein direkter Angriff auf das kirchliche Leben. Das, was wir in China erleben durch die Regierung, wo die Regierung Tausende von Kirchen hat schließen lassen und dieser Angriff gegen das kirchliche Leben geht, so ist es hier in Burkina Faso und in den umliegenden Ländern, auch Kamerun, wo islamische Extremisten vorgehen gegen die Gemeinden und dafür einfach Sorge tragen wollen. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, warum es Christenverfolgung gibt. Christen werden nur aus einem Grund verfolgt, um die Stimme des Evangeliums in all diesen Ländern auszulöschen. Und natürlich müssen wir damit rechnen, logischerweise, dass der Feind des Evangeliums auch es in seinem Plan hat, die Stimme des Evangeliums in Deutschland auszulöschen. Und dann ist meine Frage, wie ist die Gemeinde in Deutschland darauf vorbereitet? Ich bin jede Woche in einer anderen Gemeinde. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Gemeinde darauf vorbereitet ist. Und dann sehe ich meine Brüder und Schwestern, so wie diese Lea Charibou. Das ist nur ein Beispiel. Wir können nur ganz kurze Blicke heute Morgen nehmen, dort in die Situation der Christen. Lea Charibou, 2018 wurde sie von Boko Haram entführt und nach einer Befreiungsaktion blieb sie als Einzige zurück. Die Boko Haram-Kämpfer haben sie gepackt in dem Augenblick, wo sie im Bus steigen wollte. Und dann sagte dieser Boko Haram, also eine Islamistengruppe, er sagte zu Lea, du kommst frei, wenn du Jesus absagst. Sie war damals 15 Jahre alt. Und Lea sagte, ich werde Jesus niemals absagen. Und er sagte, gut, dann bleibst du da. Und sie hat sich dann im letzten Moment alle ihre Mitschülerinnen, es waren über 100 Schülerinnen, sie sind in diese Busse gestiegen, die die Regierung bereitgestellt hat, um die Schülerinnen nach Hause zu bringen. Lea blieb als Einzige zurück, hat sich geschwind einen Stift geben lassen und ein Blatt Papier, hat einen Brief geschrieben an ihre Mutter. Ich lese ganz kurz einen Auszug daraus vor. Liebe Mutter, sei nicht besorgt. Mein Gott, zu dem ich gemeinsam mit dir gebetet habe, erweist sich als mächtiger Helfer in dieser schwierigen Zeit. Ich erinnere mich an deine Worte während unserer Morgenandachten, dass Gott denen nahe ist, die Leid ertragen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass ich eines Tages dein Angesicht wiedersehen werde, wenn nicht hier, dann in der Geborgenheit unseres Herrn Jesus Christus. Lea ist immer noch in Gefangenschaft. Und sie ist eine von diesen, wo ich euch heute Morgen ein Gesicht zeigen kann. Gesichter. Dahinter stehen Menschen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, dass wir uns an die Seite der verfolgten Christen stellen. Oftmals wissen wir gar nicht, wie es ihnen geht. Und Open Doors hat da Abhilfe geschaffen. Wir haben einen Gebetskalender entwickelt, vor mehreren Jahren schon. In diesem Gebetskalender, den verschicken wir alle 4 Wochen, der ist in diesem Heft da eingeheftet, findet ihr da am Ausgang, könnt ihr gerne mitnehmen und euch nach Hause bestellen. Jeden Tag ein anderes Land, Laos, Malediven, Bangladesch, Myanmar, wo wir hören, wie es den Christen dort in diesen Ländern geht. Wenn wir nicht wissen, wie es ihnen geht, werden wir nicht für sie beten, ganz schlicht und einfach. Ich bitte euch heute, für die Lea zu beten. Sie ist immer noch in Gefangenschaft. Wir haben vor ein paar Monaten gehört, dass sie mit einem Muslim zwangsverheiratet wurde. Ich muss euch nicht beschreiben, wie es der Lea geht. Ich muss euch auch nicht sagen, was der Wille Gottes ist in dieser Situation und was wir für die Lea beten können und beten müssen. Aber ich möchte euch eines bitten, bitte stellt euch an die Seite unserer verfolgten Brüder und Schwestern. Bestellt euch diesen Gebetskalender. Tragt euch ein, hinten drauf ist so eine Adresskarte. Ich habe Kugelschreiber hinten, den Kugelschreiber darfst du mit nach Hause nehmen, aus Hygienegründen. Und dann lass deine ausgefüllte Adresskarte einfach da hinten liegen. Es geht darum, dass du ab heute jeden Tag liest, wie es deinen Brüdern und Schwestern geht. Und dann nimmst du dir 2, 3, 4, 5 Minuten Zeit und du fängst an, für sie zu beten. Ich stelle euch noch ein paar Brüder und Schwestern vor. Nur stellvertretend, Pastor Andimi aus Nigeria, am 2. Januar entführt. Er hat noch über ein Video eine Botschaft uns zukommen lassen. Am 6. haben wir dann die Nachricht erhalten, dass er enthauptet wurde. Der Bruder Nasser, seit 2018 im Gefängnis, im Evin-Gefängnis im Iran, eines der härtesten Gefängnisse der Welt. Und er ist zu 10 Jahren Haft verurteilt. Warum? Weil er sich zu Jesus bekennt. Das ist ein ganzes Verbrechen. Aber er sagt in dieser Situation, ich will aber, dass ihr wisst, dass meine Umstände zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Er hat uns 2-mal schon einen Brief zukommen lassen. Ein anderer Bruder, mit dem wir gesprochen haben, das ist der Bruder Pastor Wahid, bei einem Hausgottesdienst verhaftet. Im Iran haben wir die am stärksten wachsende Gemeinde in der ganzen Welt. Es sind Muslime, die zum Glauben an Jesus kommen. Wisst ihr, dass Jesus gerade momentan dabei ist, sich der muslimischen Welt zu offenbaren? Sind wir in diesem Plan Gottes integriert? Wissen wir um diesen Plan? Haben wir Teil daran? Beten wir dafür? Wissen wir, was unsere Aufgabe ist in der Situation? Ich möchte euch auffordern heute Morgen, nehmt euren Platz ein. Nimm deinen Platz ein. Sei bereit, geistliche Verantwortung zu übernehmen. Ich sehe hier eine ganze Menge junge Generationen, Menschen aus der jungen Generation. Ich möchte euch ganz besonders die junge Generation auffordern, nimm deine Berufung an und sieh und nimm deinen Platz ein. Der Pastor Wahid, und das ist eine zweite Lektion, die wir mitnehmen heute Morgen, was die Pandemie angeht. Pastor Wahid, als er in Einzelhaft kam, mitten im Hausgottesdienst verhaftet, mit ein paar anderen Christen zusammen, sagte er, erstmal war ich geschockt. Plötzlich war ich da in der Gefängniszelle, keine Bibel, niemand, mit dem ich reden konnte, mit dem ich beten konnte. Und er sagte, und dann habe ich mich erinnert daran, dass ja andere mit mir verhaftet wurden. Und in dem Augenblick, als ich an sie gedacht habe, habe ich angefangen, für sie zu beten. Und als ich angefangen habe, für sie zu beten, habe ich Gemeinschaft mit ihnen erlebt. Und liebe Brüder und Schwestern, ich möchte mal nur einen ganz kurzen Ausblick darauf geben, worin wird denn unsere Gemeinschaft bestehen, wenn es uns nicht mehr möglich ist, uns in so einem Raum zu treffen? Worin wird unsere Gemeinschaft bestehen, wenn wir nicht miteinander telefonieren können, wenn es kein WhatsApp mehr gibt und kein Internet? Besteht unsere Gemeinschaft darin, dass wir uns in einem Raum treffen? Oder ist unsere Gemeinschaft auf einer ganz anderen Ebene? Wahid hat mich eines gelehrt in dieser Situation. Er sagt, im Gefängnis, und das ist etwas, was uns bei der Pandemie aufgefallen ist, gib dein Leben in Gottes Hand. Hör auf zu versuchen, dein Leben zu kontrollieren. Ich glaube, das ist uns am schwersten gefallen, dass wir plötzlich nicht mehr unser Leben kontrollieren können. Jemand sagt uns, was wir dürfen, wohin wir gehen dürfen, wann wir raus dürfen, was wir besuchen dürfen, wann wir uns treffen dürfen. Das passt uns ganz und gar nicht. Leg dein Leben in Gottes Hand. Und vielleicht können wir das am meisten lernen von den verfolgten Christen, die im Gefängnis sind. Sie haben gar keine Kontrolle mehr. Jemand übernimmt komplett ihr Leben. Und er sagt, das Einzige, worauf du dich noch verlassen kannst, ist auf Jesus, dort im Gefängnis. Und er sagte, das Erste, was ich gelernt habe im Gefängnis, Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Sieh den größeren Plan. Ich denke noch an China, kleines Beispiel dazu, eine Hauskirchenleiterin, die verhaftet wurde und dann kam sie ins Gefängnis und sie sagte, Herr, was soll ich hier im Gefängnis? Was brauchst du mich hier? Was soll ich jetzt tun? Und dann hatte sie den Gedanken, lass dich zum Toilettenreinigungsdienst einteilen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ihr im ersten Augenblick eingefallen wäre. Und wir müssen lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Sie hat sich einteilen lassen zum Toilettenreinigungsdienst. Okay? Und wie das so ihre Gewohnheit war, sie war eine geistliche Frau und sie hat den ganzen Tag, während sie die Toiletten gereinigt hat und da so von Zelle zu Zelle ging, hat sie den ganzen Tag christliche Lieder gesungen. Und sie hat dann später erzählt, wie sie wieder draußen war aus der Haft, sagte sie, liebe Brüder und liebe Schwestern, ich muss euch mitteilen, ich konnte, Gott hat das geöffnet, diese Tür, denn so konnte ich mit so vielen Menschen über Jesus sprechen und so viele kamen zum Glauben an Herrn. Und das ist die dritte Lektion. Lerne in der Situation, in der du bist, über deine Situation hinauszuschauen. Gott hat einen Plan mit dir jetzt in dieser Situation. Also hör auf, gegen die Umstände anzukämpfen, sondern gib die Kontrolle ab und gib dein Leben in Gottes Hand. Und dazu möchte ich jetzt zum Schluss kommen und euch noch etwas vorstellen für euer Gebetsleben. Das ist sicherlich eine Bibelstelle, die uns allen gut vertraut ist, das Gleichnis von den Schafen und Wölfen. Ich lese das nochmal kurz vor. Siehe, ich sende euch wie die Schafe mitten unter die Wölfe, seid klug wie die Schlangen, aber ohne Verschlagenheit wie Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch vor die Gerichte zerren und in den Synagogen wird man euch auspeitschen. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen, denn sie und alle Völker müssen von mir hören. Meine Wahrnehmung von dieser Schriftstelle war immer die. Und so habe ich gebetet. Lieber Herr Jesus, bitte behüte, bewahre deine Schafe vor den bösen Wölfen. Und je länger ich dann auf diesen Bibeltext geguckt habe, umso deutlicher ist mir geworden, dass Jesus das mit keinem Wort andeutet. Ganz im Gegenteil. Sie werden vor Gerichte gestellt, sie werden ins Gefängnis geworfen, manche werden ihr Leben verlieren. So Jesus deutet mit keinem Wort an, dass die Schafe gerettet werden. Und dann ist mir klar geworden, als ich länger darüber nachgedacht habe, die Schafe müssen nicht gerettet werden. Die Schafe sind bereits gerettet. Amen. Jesus geht um die Wölfe. Und das macht er deutlich in diesem letzten Satz, wo er sagt, dort bei den Wölfen, vor den Königen, vor den Gerichten, vor den Statthaltern, dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen, denn sie, die Wölfe, denn sie und alle Völker müssen von mir erfahren. Jesus geht's um die Wölfe. Und meine Wahrnehmung war außerdem, ich sah da immer eine Schafherde, die auf der Flucht ist und sie rennen vor den Wölfen weg und die Wölfe sind hinter ihnen her. Und auch da musste ich wieder feststellen, genau das Gegenteil stimmt. Die Schafe sind gar nicht auf der Flucht. Die sind auch nicht irrtümlich unter die Wölfe geraten, dass Jesus sie jetzt retten müsste. Nein, Jesus sagt, siehe, ich sende euch mitten unter die Wölfe. Es ist seine Absicht. Denn nur so werden die Wölfe gerettet, wenn sie die Botschaft hören. Wir müssen also ganz anders für unsere Brüder und Schwestern beten, die jetzt in der Verfolgung sind. Nicht, Herr Jesus, rette sie aus dieser Situation, sondern, Herr Jesus, bitte schenke unseren Brüdern und Schwestern Kraft und Mut in dieser Situation, dass sie nicht davonlaufen, sondern dass sie den Wölfen das Evangelium bezeugen. Und Jesus sagt, und wer ausharrt, bis ans Ende wird gerettet werden. Amen. Und wenn dann unsere Brüder und Schwestern im Gefängnis sind, und ich weiß das von einigen Iranern, mit denen ich gesprochen habe, und sie wissen, jetzt werden sie gleich wieder abgeholt zur Folter, und die Angst ist riesig groß. Und sie sind dann in der Lage, in dieser Situation zu entscheiden und zu sagen, so wie ich das von einer Frau gehört habe, sie sagte, ich wusste, sie würden mich jetzt foltern. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und gesagt, Jesus, aber dann möchte ich wenigstens bei dieser letzten Gelegenheit, möchte ich von dir sprechen. Und dann hat sie, während sie befragt, während sie verhört wurde und unter Druck gesetzt wurde, hat sie einfach den Beamten das Evangelium weitergegeben. Und sie wurde dann in ihre Zelle geworfen und sie war voller Furcht und es war nachts. Und dann hörte sie draußen Schritte auf dem Gang und sie dachte, jetzt kommen sie, um mich zu vergewaltigen. Ihre Furcht war riesig. Und die Tür geht auf und nur ein Mann kam rein. Es war der Oberste der Beamten dort. Und er sagte zu ihr, das, was du heute im Verhör alles gesagt hast, das hat so mein Herz getroffen. Kannst du mir mehr von Jesus erzählen? Und wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, deshalb stehen wir an der Seite unserer Brüder und Schwestern. Bitte betet für sie. Bestell dir diesen Gebetskalender, nehm den mit nach Hause. Und ich möchte hier jetzt zu dem allerwichtigsten Punkt heute Morgen noch kommen. Wir haben von Jesus gehört, von den Wölfen, von den Schafen. Und wir sehen das Leben als Nachfolger Jesu. Darin sind viele Verheißungen. Gott ist ein guter Gott. Und dennoch gibt es Menschen, die Christen verfolgen, also wo es auch Widerstände und ja, wo es Härten im Leben geben kann, weil man sich zu Jesus bekennt. Und die, die sich zu Jesus bekennen und ihren Glauben nicht aufgeben wollen, die tun das, weil sie sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, ich habe von Jesus gehört, aber ich weiß nicht, an wen ich glaube. Ich kenne ihn nicht. Und heute Morgen kannst du ihn kennenlernen. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen beten, dass du ihn kennenlernst. Denn Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an und wer mir auftut. Und du tust ihm heute Morgen diese Tür auf. Lass uns jetzt zusammen beten, wenn du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt. Dann bete mir nach und bete Folgendes. Lieber Herr Jesus, ich öffne dir jetzt mein Herz. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und ich glaube, dass du lebst. Und ich will, dass du in mein Herz kommst. Jesus, ich will, dass du mein Leben in deine Hand nimmst und dass du was Gutes draus machst. Ich will von heute an dich glauben und ich will dir nachfolgen und mein Leben ganz in deine Hände legen. Amen. Amen. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir zusammen für unsere Brüder und Schwestern in der Verfolgung beten.
Hammerbotschaft. Ja, Hammerbotschaft, das ist das, was Gott uns heute Morgen weitergibt und fordert uns heraus, ganz direkt, ich glaube jeden Einzelnen, weil das eine Botschaft ist, die nicht nur für die ist, die sagen, naja, also Mission ist auf meinem Herzen oder die Menschen in anderen Ländern sind auf meinem Herzen. Nein, es ist eine Botschaft, die uns alle angeht. Und wir wollen heute noch einen Schritt tun. Wir wollen das tun, wofür Ado uns gerade herausgefordert hat. Wir wollen zusammen beten. Es ist alles so ein bisschen begrenzt, aber Gebet hat keine Grenzen. Und wir haben drei Anliegen, die haben wir vorbereitet. Wir haben drei Beter hier, die Sie ganz kurz vorstellen und dafür beten werden.
Hallo, ich bin Markus. Und lasst uns beten für die Christen in China, dass sie dem Druck des Regimes standhalten, und für die Pastoren, dass sie ihre Gemeinden und die Familien im Glauben stärken. Die Bibelstelle dazu: In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, vergeltet nicht Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Und macht euch bitte eins mit dem Gebet für unsere Geschwister in China. Ja, und wir rufen das euch nochmal zu, im Geist, da wo wir jetzt nicht tatsächlich Kontakt haben können, aber wir rufen zu euch in China, zu unseren Geschwistern. In Hoffnung freut euch, so empfangt jetzt gerade Hoffnung. Empfangt Hoffnung von dem Herrn der Herren. In Bedrängnis hart aus. Und wir sagen, es kommt jetzt Kraft und Stärke auf euch, ganz neu, gerade unsere Geschwister, die dort im Gefängnis sind. Wir sagen, es kommt jetzt starke Hoffnung, ein starkes Ausharren, ein Durchhalten, eine tiefe Freude. Wir rufen euch zu, empfangt jetzt neu die Freude des Herrn, die Freude des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Stärke auf all unsere Geschwister in China, Herr, die verfolgt werden, die im Gefängnis sind. Komm auch auf die Rentner, Herr, denen angedroht wird, dass die Rente gestrichen wird. Herr, wir beten um Standhaftigkeit, um Leichtigkeit auf ihnen. Und wir danken dir, Herr, dass du ein übernatürlicher Gott bist und dass du die Rentner, die sagen, nein, ich glaube weiter an Jesus, ich verleugne nicht meinen Herrn. Herr, dass wenn ihnen die Rente gestrichen wird, du versorgst sie, Herr. Du versorgst sie mit Manna aus dem Himmel. Herr, wir danken dir einfach für all deine Güte und Gnade. Ja, und wir beten jetzt auch für die Pastoren, Herr, für die Leiter dort im Land. Wir beten, komm mit Feuer, mit Kraft, mit Ermutigung, mit Stärkung, Herr. Komm mit Stärkung, komm mit Leichtigkeit, komm mit Frische auf sie. Gib ihnen Weisheit, gib ihnen Strategien, wie sie weiter Menschen das Evangelium verkündigen. Danke, Herr, danke dafür. Und ja, ich will zum Schluss einfach auch nochmal ausrufen, gerade zu unseren Geschwistern in China, aber es gilt für jeden, der aus dem Geist geboren ist. Ihr seid wie der Wind. Man weiß nicht, woher ihr kommt und wohin er geht. Und trotz der Kameras und der Überwachung und allen möglichen, was da ist. Ja, der Geist Gottes, er leitet euch, er führt euch. Und egal, kein System kann genau wissen, wo ihr hingeht und woher ihr kommt. Und das rufen wir nochmal neu aus über euch. Und seid gesegnet aus Kassel hin in China im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ja, und genauso wollen wir einfach für die Christen in Nigeria einstehen und der Sahelregion, was wir gehört haben, dass dort einfach auch Teenager, Mädchen eingesackt werden und die Pistole auf die Brust gesetzt werden. Wir wollen beten, dass sie stark im Glauben bleiben, dass sie ihren Widersachern echt vergeben können, weil sie sind nicht frei, wenn sie nicht vergeben können, und dass sie weiter das Evangelium verkünden. Und dazu haben wir auch einen Vers. In Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Segnet die, euch fluchen, und tut wohl denen, die euch hassen. Und das beten wir jetzt. Vater, wir danken dir für alle Christen in Nigeria und in dieser Sahelregion. Es gilt ja für alle Länder, wo Christen verfolgt werden. Und Gott, wir sprechen echt deine Freiheit in ihre Herzen aus, dass sie vergeben können, dass sie sich nicht selbst weiter binden, indem dass sie ihre Verfolger hassen und sich darum ihre Gedanken kreisen, dass sie sich rächen wollen oder so. Wir sprechen sie dort frei, denn sie sind frei durch dich. Sie sind schon erlöst worden. Vater, wir danken dir, dass du Türen öffnen wirst, dass sie ihren Feinden und denen, die den Wölfen, die es hören müssen, dass sie das Evangelium verkünden können, dass ihr Lebensstil und ihre, ja, einfach ihre Freude an dir, Jesus, dass sie so herausstrahlt, dass die anderen, dass ihre Feinde nicht anders können, als zu fragen, hey, gib mir das, was du hast. Danke, dass sie weiter im Glauben bleiben werden, dass du ihnen Kraft gibst und Mut jeden Tag neu vom Heiligen Geist einfach überwältigt werden, dass sie deinen Namen, Jesus, hochheben und sich nur auf dich konzentrieren, denn du bist das Auge im Sturm. Danke, dass du sie benutzen wirst, um dieses Land freizusetzen und zu deinem Herzen zu führen, Gott. Ja, Jesus über alles in Nigeria. Wir beten auch einfach jetzt nochmal für die Lea, dass sie dort, wo sie im Gefängnis ist, dass sie standhält, dass sie nicht zurückweicht. Gott, du bist ihre feste Burg und ihr Anker und sie wird Menschen von dir erzählen, deine Liebe weitergeben, einfach durch das, weil du in ihr lebst. Amen.
Ich bin Peter, war Missionar in Afrika 16 Jahre. Zurzeit Missionar in Spanien, aber durch Corona können wir dort nicht sein. Es geht um die inhaftierten Christen, die leiden in den Gefängnissen im Iran, Eritrea, Vietnam, Nordkorea, Ägypten und in vielen anderen Ländern mehr. Eine Bibelstelle aus Hebräer 13, Vers 3: Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie, wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Wie wichtig dieses Wort ist, habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich wurde verhaftet in Afrika. Es war eine kommunistische Militärregierung. Kindergottesdiensthelfer, der Jüngste 14, die Ältesten 18. Und dann haben wir erlebt, wie in Deutschland, in dem Land, in dem ich war, in den Kirchen für uns gebetet wurden. Und wir waren im Gefängnis unter ganz schwierigen Bedingungen. Gedrängt voll, Revolutionszeit. Haben wir den Frieden Gottes und seine Nähe erlebt. Er hat uns gestärkt. Wir waren in Jesus Christus. Die Engel Gottes waren in diesem Gefängnis. Ich kam nach einigen Tagen frei, weil das in Deutschland, in Europa schon bekannt geworden war. Und nach 6 Monaten kamen die jungen Leute 50 Kilometer zu Fuß nach Hause. Ich lag im Bett mit unserer Tochter Katrin und hatte Hepatitis. Und dann haben sie 1,5 Stunden erzählt, was Gott getan hat in diesem Gefängnis. Es sind so viele zum Glauben gekommen. Heilungen sind geschehen. Menschen sind frei geworden. Sie hatten eine Liebe für die Leute. Einige sind zum Glauben gekommen, wurden am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen erschossen. Sie haben Abendmahl gefeiert mit 150 Leuten. Das Brot war nicht genug und es vermehrte sich in diesem Moment. Und diese jungen Leute haben gestrahlt. Sie haben sich in Jesus mehr festgemacht. Und deshalb ist das so wichtig, das zu tun, was wir heute gehört haben, und regelmäßig zu beten für die verfolgte Gemeinde Jesu. Dieses Gebet ist das, was uns getragen hat. Vater im Himmel, wir bitten dich in Jesu Namen. Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist zu all den Geschwistern im Gefängnis. Komm mit deinem Frieden. Durchdringe du Leib, Seele und Geist. Heile sie da, wo physische Wunden sind. Heile ihre seelischen Wunden. Stärke sie im Glauben, im Vertrauen an dich, Herr. Und ich bitte dich, dass du sie mutig machst, in allen Situationen von dir, Jesus, weiterzusagen. Dass selbst die Leute im Gefängnis, die sie bedrängen, zu dir kommen und gerettet werden. Vater, ich bitte dich auch für ihre Angehörigen, dass du sie versorgst, dass du all das schenkst, was sie brauchen, dass sie geborgen sind in dir. Herr Jesus, wir rufen deinen Sieg aus. Du bist der König der Könige und der Herr aller Herren. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes und alle Macht und Herrlichkeit gehört dir. Lass unsere Geschwister in den Gefängnissen jetzt deine Herrlichkeit und deine Gegenwart erleben. Herr, öffne du den Himmel. Öffne ihren Geist, ihren Sinn, ihre Herzen. Mache du sie stark. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen. Vielen Dank. Ja, lasst uns da weiter dranbleiben. Ja, so wie Ado gesagt hat, jeden Tag am besten einzutreten für unsere Brüder und Schwestern, die in Verfolgung sind. Es wird uns stark machen. So wie eingangs gesagt, wenn wir den Namen Jesu bekennen und immer wieder bekennen, wird es in uns eine Resilienz erzeugen, also eine Widerstandsfähigkeit, eine Widerstandskraft, die uns dann zugute kommt, wenn der Druck größer wird. Wie auch immer er aussieht, wissen wir nicht. Ich glaube, heute ist wirklich eine Zäsur, auch ein Punkt für uns als Kirche, dass wir wieder neu hinschauen. Was ist denn unser Auftrag? Es ist toll, dass wir schöne Gottesdienste haben. Aber wofür sind denn die schönen Gottesdienste? Um diesen Gott zu ehren. Um ihn groß zu machen. Um fester zu werden im Glauben. Um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du heute dieses Gebet mitgesprochen hast und gesagt hast, ja, diesen Jesus, den will ich kennenlernen, dann fordere ich dich auf, nimm Kontakt mit uns auf. Komm in Verbindung, bleib nicht alleine. Wir brauchen einander. Wir treffen uns in den kleinen Gruppen, da wo es noch möglich ist. Ja, wir nutzen jede Gelegenheit. Und auch wenn zurzeit die häuslichen Versammlungen nicht möglich sind oder vielleicht kommt es noch so wie in Österreich, null soziale Kontakte. Aber wir dürfen verbunden sein im Geist. Und das ist viel mehr als die direkte körperliche Berührung. Die wird es auch wieder geben, bin ich überzeugt davon. So, nimm diesen Tag heute, nimm diese Stunde als Herausforderung für dich selbst. Ja, du siehst hier für unsere Zuschauer unten in der Box, da sind unsere Kontaktdaten drin, da kannst du Kontakt aufnehmen. Ich möchte nochmal einladen, auch zu dem Treffen nach dem Gottesdienst, dem Zoom-Meeting, wo Pastor Gideon einfach etwas sagt über uns, wer wir sind und wofür wir stehen als Kirche. Ich möchte jetzt noch Segen aussprechen über uns. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Orientierung, dein Wort ist Maßstab. Das ist das, was Leben gibt. Und das brauchen wir. Das ist unser Lebenselixier. So, wir danken dir für den Segen deines Wortes heute. Wir danken dir, dass du uns Kraft gibst, in dieser Woche zu bestehen, auch deinen Namen zu bekennen. Und so segne ich uns, so segne ich euch in dem Namen Jesu mit Mut, Entschlossenheit und Kraft in dieser Woche den Namen Jesus groß zu machen. Amen. Wir haben noch ein Lied jetzt auf Lager, wo wir noch gemeinsam Gott feiern wollen, ihn anbeten. Ja, großartig, Samuel, mit deiner Band, ihr macht es immer so toll. Nimm uns nochmal mit hinein, ein Lied, und dann werden wir uns von unseren Zuschauern verabschieden. Schön, dass ihr mit dabei wart.